Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zu Was liest eigentlich zum Buchplausch. Hallo Anne.
Hallo Anja.
Wir zwei sind heute alleine. Wir sind ganz alleine. Wir haben es nicht mal richtig kuschelig warm, muss man jetzt sagen, tatsächlich, weil wir haben uns an einen ruhigen Ort zurückgezogen, tatsächlich im Büro, kann man ja auch mal sagen, oder? Weil wir gesagt haben, wir müssen unbedingt über Bücher für Weihnachten sprechen. Also eigentlich generell über Bücher. So vor Weihnachten, das ist, glaube ich, eine gute Idee, oder?
Ja, klar. Also Bücher sind ja auch immer noch ein sehr beliebtes Geschenk.
Das finde ich auch, genau. Und wir sind mal so tief in uns gegangen und haben überlegt, welche Bücher könnten wir denn empfehlen? Was hat uns denn so in den letzten Wochen so bewegt? Und deswegen hätte ich jetzt gesagt, wir steigen kopfüber ein. Ich sage gleich mal, dass ich keins von den Büchern jetzt tatsächlich verschenke. Ich traue mich nicht, weil wir schicken den Podcast ja hier vor Weihnachten raus. Dann wüssten das einfach zu viele, vor allem die Menschen, die ich beschenken werde. Aber nein, ich werde keins von denen verschenken, obwohl die richtig klasse sind. Aber ich darf sagen, ich habe sie schon verschenkt. Also insofern, ja. Starten wir einfach mal durch. Okay, also das erste Buch, was ich verschenkt habe, ist tatsächlich von Arno Geiger, Reise nach Laredo. Wir haben jetzt gerade eben kurz vorher schon darüber gesprochen, weil ich war in der Lesung, du wolltest in die Lesung gehen. Ja?
Ja.
Man muss ihn einfach live erleben. Also ich finde seine Bücher sowieso generell sehr, 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 sehr schön und ich lese sie sehr gerne. Insofern, als ich wusste, dass er kommt, war klar, ich muss in diese Lesung gehen. Er hat selber logischerweise gelesen und es war sehr, sehr, ja, berührend ist eigentlich nicht das richtige Wort, aber es hat ihn sofort gefangen. Also sofort entführt in eine ferne, ferne Zeit, weil bei der Reise nach Laredo geht's um Kaiser Karl, deinen Habsburger Kaiser, Karl V., der zu dem Zeitpunkt in dieser Geschichte einfach schon sehr alt ist und sehr, sehr untypisch für die Zeit, weil wir reden hier über das 16. Jahrhundert. Er dankt ab, will einfach zu sich selber finden und will sich selber entdecken, so ein Stück weit. Er macht seine erste Reise in die Einsamkeit, kann man nicht anders sagen, also und ist da so ein Stück weit gefangen, weil damit fängt das Buch auch tatsächlich an, also mit einem Bad, was für ihn inszeniert wird, weil er ist sehr, sehr krank, also kann jetzt auch nicht mehr richtig laufen und hat immer wieder Fieber und eigentlich alle warten darauf, dass er stirbt. Und er auch irgendwie und will es aber logischerweise nicht. Und dieses Bad wird sehr eindrucksvoll geschildert, also man hat das Gefühl, dass Arno Geiger dabei war. Das kann er ja wirklich gut, das zu beschreiben. Und diese Beschreibung finde ich jetzt persönlich, ja, die fand ich ganz schrecklich, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, also wenn ein Bad so umständlich ist, zu dieser Zeit mit all den Apparaturen, die dann versuchen, ihn da vorsichtig in dieses Bad zu heben, dann weiß man einfach, dass es ihm nicht gut geht, dass er das auch gar nicht gut finden kann und sich auch so hilflos fühlt, so ausgeliefert. Auch seinen Bediensteten quasi gegenüber, die er ja immer noch hat und die um ihn rumschwirren und er ist aber nicht mehr der Kaiser. Also er fühlt sich auch nicht als dieser, ja, sondern will eigentlich mehr so als ganz normaler Mensch gesehen werden. Und das gelingt natürlich niemandem, also in seinem Umfeld nicht und ihm selber eigentlich am allerwenigsten. Das ist so diese Ausgangssituation. Er hat ja durchaus uneheliche Kinder auch, ja, also das war, glaube ich, immer schon typisch. Er trifft nach diesem Bad im Garten auf den 11-jährigen Geronimo, der ihn so ein bisschen aus seiner Trostlosigkeit, aus dieser Tristesse und dieser Traurigkeit ja irgendwie rauszieht, ja, und in so einem ganz wilden Moment beschließt er, mit ihm abzuhauen und sich auf die Reise nach Laredo zu begeben. Das ist dann diese Geschichte im Grunde, also dass man verfolgt, wie er zu sich selbst findet, wie er das Leben erfährt, was er vorher nicht hatte. Also alles war ja immer abgeschottet, er hat ja alles irgendwie immer sehr, sehr, ja, speziell halt erlebt, weil ja immer viele Leute um ihn rum waren und alles wurde für ihn gemacht und jetzt ist es plötzlich nicht mehr so, weil Geronimo weiß nicht, dass er sein unehelicher Sohn ist. Also dass es praktisch sein Vater ist und total unbedarft begibt er sich mit ihm auf die Reise. Und mit diesem eigentlich super kranken Menschen, ja, der aber während dieser Reise auch immer wieder aufblüht, eben weil er sich selber erfährt. Und das ist so eine berührende Geschichte, diese Reise in, ja, in dieses 16. Jahrhundert, wo wir auch relativ viel halt einfach über die Zeit erfahren, ja, also über die Gepflogenheiten auf dem Land, in Gasthäusern, wie war das eigentlich, wenn man sich da fortbewegt hat und was hat die Leute da eigentlich umgetrieben? Also was war es denn wirklich? Und davon hatte er ja auch, wenn man ehrlich ist, ja keine Ahnung. Ja, also das wissen wir, und aber man erfährt das in dem Buch natürlich einfach nochmal. Ist sagenhaft geschildert, aufbereitet von Arno Geiger. Klare Leseempfehlung von mir.
Das klingt wirklich super interessant. Ja. Passiert das dann auch so ein bisschen auf wahren Begebenheiten?
Also es gibt wohl anscheinend nicht viel. Also das hat er bei der Lesung gesagt, dass natürlich da jetzt nicht so wahnsinnig viel Material dazu existiert. Aber das, was existiert, das hat er halt genutzt und ausgebaut. Und ja, man hat das Gefühl tatsächlich, als wenn das alles so genauso gewesen sein könnte, ja.
Na toll. Ich mache gleich mal mit einer Geschichte weiter, die sich auch sehr um Selbstfindung dreht. Und zwar Mac Wulitzer, Die Interessanten. Da geht es um eine Gruppe von Freunden, die sich so im Alter von 16, 17 in einem Sommercamp treffen. Und die nennen sich auch wirklich Die Interessanten, weil das so ein Camp für Kreative ist. Und sie sind halt alle der Meinung, aus ihnen wird mal was ganz Besonderes, wie es halt in dem Alter so ist. Und dann folgen wir der Gruppe aber die nächsten 40 Jahre und sehen dann, wie sie sich wirklich entwickeln, weil es kann ja nun mal nicht jeder ein das großes stimmt, ja. Schauspiel oder Malertalent werden. Und es geht eben darum, wo sie dann alle im Leben landen, wer es schafft, seine Leidenschaft durchzusetzen, wer an den einfach realistischen Begebenheiten scheitert und wie man dann damit umgeht, weil es gibt nun mal mehr Leute, die einfach ganz normale Jobs haben und die müssen ja auch damit leben. Und einfach diesen Anspruch, den man an sich selbst hat, wie man damit umgeht und dass den vielleicht auch gar nicht alle haben. Und das ist einfach eine super schöne Geschichte, weil auch immer wieder diese Freundschaft sehr im Mittelpunkt steht.
Das ist toll. Ich habe es zu Hause liegen und ich habe es immer noch nicht gelesen.
Also es sind auch ganz schön viele Seiten.
Ja, aber das hindert mich ja nicht. Also ey, oder? Wir lieben das Epos. Insofern, nee, das hat mich gar nicht. Ich habe auch noch so ein großes Buch dabei. Aber ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, obwohl ich sie sehr mag. Also ich lese sie wirklich sehr, sehr gerne. Und das hat mich jetzt nochmal so angepiekst. Ja, also mir das Buch zu nehmen. Vielleicht schaffe ich es.
Am besten über Weihnachten.
Genau, genau. Die Hoffnung, über Weihnachten viel Zeit zu haben. Die habt ihr wahrscheinlich auch. Wir wollen sie euch nicht nehmen. Deswegen kommen noch mal so ein paar Buchempfehlungen. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber die Autorin heißt Fatima Fahim Mirza. Und ihr Buch heißt Worauf wir hoffen. Und ich weiß, dass mich das gereizt hat, als ich es gekauft habe tatsächlich, weil ich diese Konstellation einfach, ist eine Familiengeschichte im Grunde. Und weil ich diese Konstellation so interessant fand, ja. Also indischstämmige muslimische Migranten in Amerika. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt typisch. Also die sind schon auch streng in ihrem Glauben, also die Eltern. Und wie so oft sind die Kinder halt so mittelmäßig streng, ja. Also die verfolgen natürlich, also die wollen ihre Eltern natürlich stolz machen, niemanden vor den Kopf stoßen oder so. Und sind natürlich auch, benehmen sich auch entsprechend, aber kommen natürlich auch so ein Stück weit in Konflikt, ja. Also mit Erwartungshaltungen, die es, glaube ich, in jeder Familie gibt, egal wo man herkommt. Mit dieser Nicht-Rivalität, weil das ist tatsächlich da nicht so, aber mit diesem, aber ein Stückchen schon, doch, nee, stimmt eigentlich nicht. Also, ja, also ein kleines Stückchen Rivalität, aber nicht im Sinne von, wer ist hier der Größte, wer ist der Tollste und der Schnellste, sondern es geht immer um die Liebe, also die Liebe zu den Eltern, die Liebe der Eltern zurück und die Liebe unter Geschwistern. Und im Grunde geht es wirklich um die drei Geschwister, also zwei Mädels, ein Junge. Und Amar ist der, klar, also der Hero, weil Junge in der Familie. Also und man erlebt einfach, wie das so in diesen Familien, also dieser Herkunft auch und dieser Glaubensrichtung, was es eigentlich bedeutet, Mädchen zu sein, was es bedeutet, Junge zu sein. Auf dem Jungen sind alle Hoffnungen, weil natürlich ist der männliche Nachkomme der wichtigste. Aber auch gleichzeitig dann der Kampf der Mädels eigentlich, die unglaublich kreativ sind und ehrgeizig, unfassbar aufgrund dessen. Also die schon sehr früh feststellen, okay, sag mal, warum kriegt eigentlich immer Amar irgendwie beim Essen immer das Beste zum Beispiel? Und obwohl die also in Amerika leben und auch viele andere Einflüsse halt natürlich dann haben oder erleben, sperren die sich also familiär halt schon ein Stück weit dagegen und sagen, ey, aber das ist hier unsere Tradition, oder? Das sind jetzt wir, so funktioniert unsere Familie. Das ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung, dass die Geschwister sehr, sehr unterschiedlich ins Leben starten. Also auch was ihre eigene Karriere oder das, was sie machen wollen, betrifft. Und es geht wirklich um all diese Dinge. Also was darf man als Mädchen zum Beispiel? Was darf man nicht? Ja, was ist, wenn man sich in jemanden verliebt, wo aber einfach die Familien schon beide sagen, nee, also das kommt nie zusammen, weil ihr seid nicht so reich wie wir. Ja, also man guckt sehr viel nach Stand und finanziellen Möglichkeiten und was wird aus den Kindern. Und im Grunde verzweifeln die alle daran. Ja, also jeder macht seinen Weg. Für Amar ist es sicherlich am schwierigsten. Und das ist so ein bisschen, ich spoiler jetzt nicht, ja, das Ende ist nicht unbedingt kitschig, aber erwartbar. Also man weiß es irgendwie, es wird auch immer am Anfang schon so ein bisschen vorgeholt. Aber man verfolgt die einfach, also von der Kindheit an immer wieder mit Rückblicken. Und was ich spannend fand auch, dass zum Teil die gleichen Erlebnisse, die die haben, aber aus unterschiedlichen Sichtweisen, also mal aus Sicht von Amar, mal aus Sicht der Eltern, also wie die auch mit allem hadern, wie schwierig die das oft finden, weil sie ja das Beste für ihre Kinder wollen, immer das Beste, aber natürlich eben auch Fehler machen. Also Eltern machen auch eine Menge Fehler, so ist es nun mal, niemand ist perfekt. Und was das für Folgen haben kann, eben in diesem Zusammenspiel, also mit Glauben, mit Herkunft, mit, wie komme ich eigentlich an in Amerika und wie gehen meine Kinder mit Bildung um und diese ganzen Themen. Und da fließt alles mit rein. Insofern ist es ein ganz, ganz bunter, sehr, sehr ernster Roman auch. Also eigentlich ist es nicht kitschig. Und ich fand ihn einfach sehr, sehr mitnehmend. So, also ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen, weil man will einfach wissen, wie wird's denn nun? Ja, also schafft Amar es, schafft das nicht? Wird er mit seinem Vater reden? Ja. Was heißt es, wenn sich ein Mädchen gegen alles stellt, ja, und sagt, ja, aber ich bestimme jetzt mein Leben? Und nicht dramatisch, also nicht so, wie man sagt, jetzt ist hier deine Revoluzerin auferstanden oder so, sondern einfach aus ganz tief aus sich selbst raus. Warum darf ich nicht entscheiden, wen ich heiraten möchte? Ich bin euch schon in allem gefolgt, was meine Ausbildung, mein Studium betrifft, und ich mache alles so, wie ihr wollt. Aber das ist ganz meins. Und das lebe ich auch so, wie ich das gerne möchte. Und das gibt so viel Farbe einfach in dem Buch, dass ich finde, man muss es gelesen haben. Ja, also, worauf wir hoffen, genau, ist eine klare Leseempfehlung.
Ja, klingt nach einer ganz wunderbaren Empfehlung, ja, die man sich richtig reinfallen lassen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ist auch schon ein paar Tage älter, muss ich sagen. Also das habe ich auch tatsächlich schon ein paar Tage zu Hause gehabt, bevor ich es dann wirklich angefasst habe. Und ich bin sehr, sehr froh. Ja, mein Bücherstapel ist unglaublich. Also das ist ganz, ganz schlimm. Aber da habe ich dann irgendwie so richtig, also ganz arg Lust drauf gehabt. So, ja. Und ich hoffe, es geht euch auch so, wenn ihr nach dem Buch greift.
Ich mache mal mit einem relativ neuen Buch weiter, das aber auch sich so um das Aufwachsen von Mädchen, aber in der heutigen Zeit, in den 90ern dreht. Und zwar ist das Die schönste Version von Ruth Maria Thomas. Mhm. Und das hat richtig schon einen ganz krassen Einstieg, nämlich ist die erste Szene, wie Jella, die Hauptfigur, aus ihrer Wohnung flieht, weil ihr Freund sie misshandelt hat. Mhm. Okay. Und die folgenden Tage verkriecht sie sich eben bei ihrem Vater und lässt so ihre Jugend und dann auch das Zusammensein mit ihrem Freund Revue passieren, und man erfährt so, wie es eigentlich dazu kommen konnte. Mhm. Und dass diese Richtung, mit der sie aufgewachsen ist, dieses, ja, es dreht sich immer alles darum, dem Mann zu gefallen, das, was sie schon quasi durch Medien und das Umfeld in der Schule von Anfang an eingeimpft bekommen hat, dass das quasi so dazu führt, dass diese Situation sich so aufgebaut hat. Und ich glaube, es können einfach viele, die auch in den 90ern aufgewachsen sind und die Bravo gelesen haben und diese tollen Dr. Sommer-Tipps, können da einfach relaten, ja. Dieses Gefühl, was da aufkommt. Und es ist auch abgesehen davon eine ganz, ganz nahegehende Geschichte, Jella da zu verfolgen. Ich möchte jetzt natürlich nicht verraten, wie es dann ausgeht.
Nein.
Aber das geht wirklich sehr ans Herz.
Aber das ist ja schon ein heftiger Einstieg.
Ja.
Also ich habe jetzt spontan Gänsehaut gehabt, weil das natürlich auch ein schwieriges Thema ist, ne?
Ja,
das ist sowas, ja, das ist so jetzt sehr, sehr zeitgemäß, ja, ne? So diese Grundsatzthemen einfach, ne?
Genau.
Warum heißt das Buch so, wie es heißt?
Weil quasi sie immer versucht hat, ihre schönste Version von sich zu präsentieren. Okay. Das kann natürlich einfach nicht der Realität standhalten, wenn man dann zusammen ist. Mhm. Aber ja, sie zerbrechen eigentlich beide so ein bisschen an diesem Versuch, diese schönste Version aufrechtzuerhalten.
Okay. Okay, hört man so ein bisschen seine Sicht auch? Also erlebt man ihn auch? Oder?
Also man hat nicht seine Perspektive, aber man kann sich schon irgendwie denken. Also es wird seine Perspektive quasi mitgedacht. Er ist jetzt nicht als das gedankenlose Monster dargestellt, sondern man erfährt schon auch was seine Hintergründe so sind.
Ja, aber das spielt ja immer so viel zusammen, ne? Muss man ja auch sagen.
Genau.
Also es ist keine Entschuldigung logischerweise für nichts, ne, davon. Aber trotzdem gibt es ja Dinge, die einfach den Weg bereiten. Ja,
genau, das fand ich, wird in dem Buch auch sehr gezeigt, dass das eben nicht so. Also es ist kein oberflächlicher Blick auf diese Beziehung.
Okay. Spannend. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt spontan lesen wollen würde, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber
ja, ja, muss man sich drauf einlassen.
Ja, genau. Also das ist so schon harter Tobak, ne? So. Also es ist jetzt, glaube ich, vielleicht, weiß ich nicht, ist es zu Weihnachten? Ja, okay. Doch, denken müssen wir immer, oder? Okay, ich habe jetzt was ganz anderes, aber eigentlich auch nicht leicht. Aber das sind ja die Bücher von Richard Russo eigentlich nie. Wer uns folgt, weiß, ich habe, glaube ich, inzwischen alles von ihm empfohlen, was es irgendwie gibt auf Deutsch, weil ich ihn wirklich echt einfach sehr, 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 sehr mag. Und jetzt beschlossen habe, jetzt lese ich ihn im Original, weil einfach ich, also keine Ahnung, die Übersetzung ist sehr gut, gar keine Frage, aber steckt halt trotzdem meistens irgendwie, oder im Original nochmal was, ne, das ist Spezielle so drin. Und ich liebe ihn einfach. Er ist ja, das ist das dicke Buch, viele sagten. Aber es ist auch einfach, er kann es einfach auch. Ich finde, er kann die Spannung halten. Also ich empfehle Moorhawk. Und Moorhawk ist tatsächlich sein Debütroman. 86 erschienen, kam dann, glaube ich, letztes Jahr auf Deutsch. Ich finde, es ist großartig. Also Debüt, ja, also weiß man ja nicht unbedingt, ne? Es ist jetzt, also was kommt danach? So, wir wissen, die Bücher danach waren alle super. Aber es fing halt da schon einfach an mit super, kann man nicht anders sagen. Moorhawk ist eine Kleinstadt in Amerika. Meistens hat er ja eigentlich immer diese trostlosen Umgebungen, so da auch. Moorhawk, bekannt geworden durch die Lederindustrie. Und er nimmt uns halt mit in all die Menschen, die dort leben. Also in nichts jetzt Überschwängliches, keine superreichen Leute, sondern wirklich echt ganz normale Menschen, die da arbeiten, die versuchen irgendwie ihren Lebensunterhalt zu verdienen und auch sehr verhaftet sind in ihren Traditionen, weil wir es ja vorhin von Traditionen hatten, die gibt's ja in Amerika ja auch ganz genauso. Die haben so ihre Traditionen und halt eben auch natürlich auch Leute, die sich dagegen auflehnen. Und man erfährt eigentlich von gleich von Anfang an eigentlich von tragischen Schicksalen auch, mit denen der eine oder der andere, die andere klarkommen müssen, mit denen die hadern. Und es ist so, es entspinnt sich also fast ein Stück weit schon echt so ein bisschen auch so ein Krimi, weil man merkt eigentlich relativ schnell, dass da nicht jeder irgendwie so ganz ordentlich unterwegs ist. Ja, dass die Polizei auch Ecken und Kanten hat, also dass die natürlich ihr Bestes geben, aber auch da sind einfach nur Menschen am Werk. Eine ganz wichtige Rolle hat ein Officer, der dann in Ruhestand geht während des Buches und damit eigentlich überhaupt nicht klarkommt. Also alle immer sagen, hey, was machst du denn? Ja, ist ja nicht mehr lange, wenn du in Ruhestand gehst. Und er so, ja, ich habe so viel zu tun, oder? Und wenn ich die dann jeden Tag angeln gehe, ist auch toll. Und im Inneren sieht es halt ganz anders aus. Ja, also da weiß man relativ schnell, dass der damit überhaupt nicht klarkommen wird. Aber auch so von wirklich gebrochenen Gestalten. Es gibt einen, den Wild Billy, wo man schnell merkt, dass der spricht nicht richtig. Man weiß auch nicht, wie klar ist der eigentlich im Kopf. Eigentlich überhaupt nicht klar. Aber es gibt halt Menschen in dem Ort, nicht seine Familie, muss man dazu sagen. Ist auch dann sehr schräg, aber Menschen, die halt sagen, hey, wir kümmern uns um dich, oder? Du kriegst jetzt hier einen Job bei mir in der Bar und so, du kannst die Geschirr spülen und das wird schon. Also die einfachen Dinge kann er machen und ist im Grunde seines Herzens auch einfach ein ganz, ganz lieber Mensch, ja. Der spielt eine ganz wichtige Rolle in diesem Buch, weil er A, missverstanden wird und man erfährt im Buch irgendwann mal, dass er so nicht auf die Welt gekommen ist. Eine sehr dramatische Geschichte. Und im Grunde sind alle Personen, um die es da geht in dem Buch, alle miteinander irgendwie verwoben. Also jeder hat da von den Protagonisten miteinander irgendwie so zu tun. Und das entspinnt sich halt nach und nach. Also man erfährt dann halt, warum der die kennt, warum die wiederum denjenigen kennt, was da eigentlich in der Geschichte war. Und relativ schnell, und das ist ja so eine Stärke von Russo, hat man das Gefühl, dass man die ganzen Personen, die da handeln, dass man die alle eigentlich schon ewig kennt. So, und dass es irgendwie Bekannte von einem sein könnten oder so. Also man hat sehr schnell ein Gefühl, welchen Charakter, hat man sehr schnell ein Gefühl dafür, welchen Charakter die haben, wie die ticken, warum die so ticken und wie hilflos die manchmal einfach auch diesem Alltag ausgeliefert sind. Und diese Lederindustrie spielt natürlich auch eine Rolle. Es kommt ganz am Rande, wird natürlich auch darüber geschrieben, also wie schlecht die einfach mit dem Thema Umwelt umgehen. Das fliegt denen auch irgendwann um die Ohren, das darf ich sagen, weil das ist irgendwie klar, dass das natürlich da zum Eklat kommt, spielt aber nicht die Hauptrolle. Also das ist echt nur so ein Nebenpart, der einfach skizziert, was mit einer Stadt passiert, die irgendwann abgehängt wird. Also wenn Straßen anders laufen, wenn Straßen anders verlegt werden und einfach, ja, die Industrie halt dann auch nicht mehr so funktioniert, wie sie vielleicht jahrelang, jahrzehntelang funktioniert hat. Und genau, also wir lernen Mohawk kennen und irre Geschichten um die Leute, die dort wohnen. Und man ist von jeder Einzelnen, so ging es mir zumindest, gefesselt. Also man wird so mitgenommen und jedes einzelne Schicksal ist so dramatisch im Grunde. Also es ist eigentlich Alltag, so ist halt das Leben, aber es ist halt dramatisch und ja, ich konnte es nicht aus der Hand legen. Insofern ist aber auch ein Buch, was ich auch gehört habe. Also auch diejenigen, die uns länger folgen, wissen, dass ich ja auch lese und höre gleichzeitig. Und das habe ich eben im Auto gehört und zu Hause gelesen. Ist auch ein fantastisches Hörbuch. Also klare Hörbuch, Print, E-Book, Empfehlung. Also ihr kriegt es auf allen Kanälen. Und wer das eine lieber mag als das andere, hat da auch alle Möglichkeiten. Genau. Also Richard Russo, Mohawk.
Heißt das im Deutschen genauso?
Ja, okay. Das heißt Mohawk, ja.
Und wie umfangreich ist es? Es klang sehr
umfangreich. Nee, also das hat gar nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hatten, das ist 500 Seiten ungefähr. Ja.
Ja, kann man mal wegsnacken über Weihnachten.
Ja, also vor allem wirklich, weil es halt echt, es geht wie immer, es geht total schnell. Es ist ein echter Page-Turner. Auch wenn man vielleicht am Anfang mal denkt, ja, okay, ist echt, es geht um den Ort und so. Aber man erfährt ja wirklich permanent immer wieder neue Dinge über die Leute und denkt sich, nee, oder? Und dann wird man wieder weitergezogen und weitergezogen. Also der schafft es einfach, diese Spannung zu halten. Es ist einfach großartig. Ja, und ich finde, in dem Buch merkt man auch, also der hat ja Philosophie und Creative Writing studiert. Und ich finde, da merkt man auch so ein bisschen diesen Philosophie-Part auch. Weil viel Nachdenken ist, also über die Dinge, die uns aber eben so uns alle jetzt halt hier im Heute in unserem Alltag auch betreffen. Also da werden interessante Fragen gestellt.
Mal mit einer spannenden Geschichte weiter, und zwar Late House von David Mitchell.
Auch das habe ich zu Hause liegen und habe es noch nicht gelesen. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt.
Ja. Diese Folge ist einfach unter dem Motto, Anna verleitet Anja, ihren Bücherstapel abzulesen.
Ja, genau.
Das ist eigentlich eine Geschichte, die jetzt gar nicht so meins ist, nämlich eine Geschichte, die in die Horrorrichtung geht, aber wirklich gut gemachter Horror. Also es geht um das Slate House, das liegt am Ende der Slate Alley und da gibt es eine kleine Tür in der Mauer.
Bis dahin habe ich gelesen.
Also es ist nicht sehr weit.
Nee, das ist nicht sehr weit und habe gedacht, oh, das ist jetzt gruselig. Ja, Entschuldigung, aber das war... Na, ich dachte, will ich das wirklich? Und habe es dann zur Seite gelegt und da liegt es jetzt.
Ja, super.
Okay.
Nein, also. Das Buch hat es wirklich verdient, weiterzulesen.
Okay.
Diese Tür können auch nicht alle sehen und nur alle 7 Jahre wird in dieses Haus ein Gast eingelassen.
Ich habe keine Sorgen.
Das Haus sieht jedes Mal anders für den Gast aus und am Anfang gefällt es ihm total gut. Er möchte eigentlich nie wieder gehen, aber wenn er dann doch gehen möchte, merkt er, es geht überhaupt nicht zu gehen. Und in jedem Kapitel folgen wir einem Gast. Also die Kapitel spielen dann immer mit 7 Jahre Abstand. Und das klingt jetzt eigentlich langweilig, wenn immer das Gleiche passiert. Aber dadurch, dass das Haus ja immer anders aussieht und die Gäste sich auch sehr voneinander unterscheiden und wir die gut kennenlernen, ist das dann doch jedes Mal was anderes. Und auch man als Leser denkt dann immer, ja, aber also diesmal schafft das ja bestimmt, das Haus zu verlassen. Der stellt sich ja viel besser an als der davor. Mhm. Aber im Endeffekt, ja, läuft's nicht ganz so gut. Aber wir erfahren dann auch immer mehr über das Haus, warum das so besonders ist und was mit diesen Gästen passiert. Und es ist einfach eine richtig spannende Geschichte.
Boah, okay, ich lese es weiter. Aber es ist wirklich so. Also dieser dunkle Einband auch mit diesem Rot und
ja.
so. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich dachte, ich muss es haben. Das ist bestimmt cool. Und dann fand ich irgendwie, ich weiß nicht, die ersten 3-4 Seiten, ich fand das irgendwie so gruselig. Also irgendwie ist die Fantasie damit mir durchgegangen, dachte ich mir, boah, nee. Und als ich es angefangen hatte, also zu der Zeit irgendwie konnte ich nicht also weiterlesen. Aber jetzt, ja, ich arbeite meinen Bücherstapel ab. Ja, danke.
Da hast du ganz schön viele Hausaufgaben über Weihnachten.
Aber vielleicht gebe ich dir ja was für deinen Bücherstapel.
Ja.
Also insofern, ich hätte auch noch mal was, genau. Eleanor Cutten, Der Wald. Also ich habe es gerade eben schon bei Richard Russo gesagt, Thema Umwelt und großes Thema. Das ist wirklich eine ganz besondere Geschichte. Es ist so ein bisschen, also Öko-Thriller würde nicht stimmen eigentlich, obwohl es wirklich, es ist so krass. Ja, aber was das Spannendste an dem Buch ist, also es geht um einen Wald, ja, es geht um ein Gelände, wo Wald drauf ist, ein wunderschönes, ein riesiges, wunderbares Naturgebiet. Wenig Straßen, sehr einsam, wo ein paar reiche, richtig reiche Leute ihre Häuser haben, aber so, dass man sich gegenseitig nicht sieht, also wirklich weit, weit. Und unter diesem Wald weiß man aber durch, ich weiß gar nicht warum, man hat irgendwie mal irgendwelche Bohrungen gemacht, irgendwie geschaut, was da, keine Ahnung, welche Gesteinssachen. Und jedenfalls hat man festgestellt, dass da drunter unfassbar wertvolle Bodenschätze liegen. Und dieses Buch handelt im Grunde von einer Umweltschutztruppe, die eigentlich ein ganz witziges Konzept haben. Die ziehen durch die Lande und bauen überall, wo sie sehen, dass Land nicht bebaut ist, aber bebaut werden könnte. Also auch Gärten von Privatpersonen, gerade von solchen reichen Leuten, die eigentlich sowieso nicht bis ans Ende ihrer Gelände gucken können. In Amerika ist das ja auch irgendwie gut möglich. Und da bauen die dann Gemüse an. Und das wiederum verkaufen die auf Märkten und ernähren sich davon auch selber dann. Und das ist so ihr Konzept. Und jetzt kommen die an so einen Punkt, also da beginnt dieses Buch, wo sie das erste Mal eine Idee davon haben, wie sie damit auch Gewinn machen können. Also wie sie das auch skalieren können, ja. Und nicht mehr so diese kleine Truppe in dieser, ja, irgendwo im Wald sind, sondern die leben natürlich auch jetzt nicht besonders schön, sondern schon sehr, sehr entbehrungsreich auch, aber kommen damit irgendwie klar. Sie haben sich gut organisiert, treffen alle Entscheidungen gemeinsam und so ein bisschen so kommunemäßig, ja. Und, und dann lernt eine von denen, die das gegründet haben, das sind zwei Freundinnen, die aber jetzt beide an so einen Punkt kommen im Leben, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Also ziehen wir es jetzt richtig groß auf? Oder die andere eben, eigentlich will ich aussteigen. Ich habe echt noch mal ein paar andere Ideen für mein Leben und jetzt ist eigentlich noch ein guter Zeitpunkt, noch mal was anderes zu machen. Das war toll, ich habe mich engagiert bis hierhin und engagiere mich sicher mein ganzes Leben weiter, aber eigentlich könnte es noch was anderes geben. Ich lasse es mal offen, welche von beiden auf den Tech-Milliardär trifft, der dort mit seinem Hubschrauber landet. Das kriegt sie eigentlich nicht so richtig genau mit. Also er landet da an dem Wochenende, weil er Freunden dieses Gelände, auf dem die ihr Haus haben und ihr Haus abkaufen will, weil er weiß, dass da drunter diese Bodenschätze sind. So, und er sagt, hey, euer Gelände ist total toll und dieses Haus und ich finde es so schön, ich hätte es so gerne. Und sie will auf dieses Grundstück, oder sie ist schon auf dem Grundstück, weil die da eigentlich ihre Sachen anbauen wollen. Die will einfach nur gucken, wo ist jetzt der beste Ort zum Anbau. Und die beiden treffen aufeinander und das ist verhängnisvoll, dass die sich treffen. Und weil damit ist ja nicht getan. Also sie weiß am Anfang natürlich nicht, was er macht. Er überblickt eigentlich nicht so genau, was sie macht, aber findet es wahnsinnig interessant. Und er ist der absolute Überwachungsspezialist. Also schon in dem Moment, wo sie ihren ersten Fuß auf das Grundstück gesetzt hat, weiß er alles über sie. Also hat schon ihre ganzen Profile alles gescannt, weiß, wem die wann welche Nachricht geschrieben hat, hat ihr Handy gehackt und alles. Weiß über sie also alles und weiß, das ist meine Chance, weil da kriegt ja erst recht keiner mit, was ich hier eigentlich mache. Wenn ich mich mit der einlasse und mit der kooperiere und sage, hey, ich unterstütze eure Umweltorganisation, oder? Und das, was ihr da alles macht, weil so ein bisschen so Greenwashing, oder? Und sage, hier, guck mal, ich mache hier was Gutes, ist toll für die Nachrichten und so. Und lenkt wunderbar ab von dem, was ich da hinten im Wald mache. So, und dabei will ich es eigentlich auch belassen, weil das eskaliert komplett und so, wie man sich es eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, dass es passiert. Es zeigt aber, glaube ich, was möglich ist. Ja, und also der Wald selber, der liegt, wenn ich es jetzt richtig weiß, in Neuseeland. Und der Techie, der kommt eigentlich aus Amerika, der fliegt halt immer rüber. Und eigentlich kann dieses Gelände, was er da gekauft hat von diesen Bekannten und auch das dazugehörige Waldgelände, dieses Waldgelände darf eigentlich, da darf überhaupt nichts gemacht werden. Also darf weder was abgebaut werden noch abgeholzt werden, da darf überhaupt nichts passieren. Weil es vorher schon einmal eine Katastrophe gab, da ist ein halber Hang abgestürzt, was für das Projekt nicht ganz so toll war. Und er versucht jetzt zu retten, was zu retten ist, und diese Wahnsinnsbodenschätze mitzunehmen. Und die anderen kommen eben an den Punkt, wie ist das, wenn uns jetzt einer, der eigentlich alles zerstört, was er in die Hände kriegt, jetzt unsere Organisation unterstützt? Also wie ist denn das jetzt eigentlich moralisch? Und das wirft so viele Fragen auf und so viele verrückte Handlungen dann auch, eigentlich konsequent, weil man ist ständig überrascht und denkt sich gleichzeitig, naja, war ja klar, geht ja nicht anders, oder? Muss ja so. So, und das ist echt ein Thriller. Also es ist voll gut, ist mega spannend und in ein irres Setting gesetzt, ja. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. So. Ich will jetzt nicht wissen, ob es sowas wirklich gibt, aber das ist, wahrscheinlich gibt's alles, ja. Aber tolle Geschichte. Wie gesagt, mega spannend, aber eben auch mit ganz, ganz vielen Fragen und ganz speziellen Charakteren auch, die man da verfolgt. Jeder hat da seine eigenen Ziele. Und es ist eben alles andere als Heidi Dai, auch nicht in dieser Umweltorganisation oder in dieser Truppe, die sich da groß und verschrieben hat, ja.
Als du den Plot beschrieben hast, dachte ich am Anfang, es wird eine Liebesgeschichte.
Nein, also definitiv nicht.
Okay, nee. Gut zu wissen, dann lese ich es vielleicht doch.
Ja, es ist keine Liebesgeschichte. Nee, echt nicht. Es ist ganz andere. Da kommt auch nicht wirklich Liebe vor.
Okay.
Also so ein bisschen am Rande, ja, so wer für wen halt schwärmt oder so, aber spielt eigentlich echt keine wirkliche Rolle, weil alles wird instrumentalisiert, auch das. Also insofern,
spannend.
Ja, genau, es ist wirklich, ist echt auch ein Highlight. Also das habe ich jetzt auch schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal verschenkt, weil es einfach so gut ist. So, ich finde, das ist so, ja, einfach was ganz anderes. Sehr überraschend.
Ich mache jetzt auch nochmal mit etwas Schwererem weiter, aber es ist auch eine Graphic Novel. Oh. Das kann man ja immer gut verschenken, das macht viel her.
Oh, das stimmt.
Und zwar ist es Die vollständige Maus von Art Spiegelman. Mm. Und er erzählt die Geschichte, also die wahre Geschichte seines Vaters, der ein Überlebender des KZs ist. Er war polnischer Jude und wurde eben, lange Jahre wurde er erstmal nur verfolgt und ist dann aber auch tatsächlich ins KZ gekommen und hat das aber auch überlebt.
Okay.
Art Spiegelman war vorher schon Comiczeichner und irgendwann hat er sich gesagt, ja, mein Vater hat ja so eine krasse Geschichte erlebt, ich muss das eigentlich auch niederschreiben. Und ich glaube, das ist ja dann auch sein berühmtester Comic oder Graphic Novel geworden. Weil das einfach wirklich eine krasse Geschichte ist. Also der Vater hat so enorme Fähigkeiten entwickelt, um da zu überleben. Er ist sehr schlau, sehr geschickt, er kann gut mit Menschen, kann Menschen gut einschätzen. Und er hat das alles gebraucht, um zu überleben. Und trotzdem war auch noch so viel Glück dabei, dass er es geschafft hat. Und diese Geschichte wird eben erzählt. Das Besondere daran ist, dass die Menschen alle als Tiere dargestellt werden. Also die Juden sind die Mäuse, die Nazis sind die Katzen und andere Nationen, die noch vorkommen. Also ich glaube, die Polen sind Schweine. Also man erkennt dann eben sehr schnell, zu welchem Lager die Personen gehören, was sehr praktisch ist. Das macht es, finde ich, aber auch ein bisschen besser zu ertragen, so diese Tierfiguren, weil es ist so schon sehr schwer. Und das ist eben die eine Ebene, dass wir die Geschichte des Vaters erfahren. Und die andere Ebene ist, dass Art Spiegelman auch zeichnet, wie er seinen Vater befragt. Weil er und sein Vater haben ein schwieriges Verhältnis. Also sein Vater ist sehr nett und meint's immer gut, aber er ist einfach ein sehr anstrengender Mensch.
Mhm.
Und zwar wegen dieser Komplexe quasi, die er entwickelt hat. Es darf niemals Essen weggeschmissen werden und sowas. Okay. Also einfach, weil er ein Überlebender ist. Und ich fand diese Ebene so interessant, weil ohne dass das ausdrücklich gesagt wird, merkt man, ja, er ist entkommen, aber er ist nicht wirklich entkommen.
Mhm.
Und das ist einfach so eine krasse Geschichte. Und ich finde, wirklich jeder sollte diese Graphic Novel gelesen haben.
Oh, ja. Ja, klingt faszinierend auf jeden Fall. Ich habe davon schon gehört, aber ich hatte sie noch gar nicht in der Hand. Kriegt man das ganz normal im Buchhandel?
Ja.
Ja?
Ja, problemlos.
Okay. Ja, dann klare Empfehlung. Schweres Thema, klar. Ist ja auch ein Thema, glaube ich, dem man sich eigentlich, also das ist ja schwierig, sich dem eigentlich zu nähern, oder? Das so abzubilden. Naja, vor allem, wenn es dann so auch so autobiografisch dann auch ist. Ja. Ne? Also wenn das so wirklich von sich selber so erzählt, also wenn er das von sich selbst erzählt. Ja.
Hast du noch was Leichteres zum Abschluss?
Ja, ein bisschen. Also ich überlege jetzt gerade, das wäre eigentlich ein guter Abschluss gewesen, dein Buch. Aber ich habe tatsächlich noch eins, was völlig anderes. So ein bisschen die Reise um die Welt, oder? Jetzt waren wir mit dem Wald in Neuseeland und Amerika, mit Richard Russo auch in Amerika und jetzt gehen wir nach Nigeria. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich über dieses Land wenig weiß. Deswegen hat mich eigentlich das Buch als erstes interessiert, weil ich gerne Bücher lese, wenn ich über andere Länder was erfahre in den Büchern. In diesem Buch geht es eben um drei Freundinnen. Also das ist von Tomi Obaro. Freundin bleibst du immer. Was ja auch stimmt, oder? Also wenn man Freundin hat, die hat man in aller Regel ein Leben lang. Echte Freunde, so Besties, gell?
Ja.
Um die geht es da. Also um drei Freundinnen, die sich beim Studium kennenlernen in Nigeria in sehr schwierigen Zeiten. Auch im ersten Aufstand, Studentenaufstand, gab es da, also in dieser Geschichte, so dass die das eben irgendwie erleben können in den 80ern und dann später eben nochmal. Und es zeichnet die politische Situation in Nigeria nach bis heute, also wie sie auch heute ist. Und es gilt ja als einer der wichtigsten Staaten in Afrika. Und dieses, ja, ich sag mal, also so wie die auch aufwachsen, auch da gibt es halt reich und arm logischerweise und die Kluft ist sehr, sehr groß. Und als diese drei Freundinnen aufeinandertreffen beim Studium, merkt man halt schon, also wer hat da Geld und wer hat kein Geld oder wenig Geld. Eine von ihnen kommt nur mit dem Stipendium zum Studium, die andere hat, alle haben Vierbettzimmer, weil es halt platzmäßig da alles gar nicht anders geht an der Uni. Aber die eine hat halt eben ein Einzelzimmer, beziehungsweise dann nimmt sie noch eine mit auf in das Zimmer, aber halt eben schon sehr, sehr ja gesponsert halt einfach von zu Hause. Die hat dann auch einen schönen Teppich da drin und schöne Einrichtungen, was die anderen Zimmer alle nicht haben. Aber das spielt eigentlich nur so eine komplett, also das jetzt, wie dieses Zimmer ausgestattet, spielt keine Rolle. Aber Fakt ist, diese drei lernen sich kennen und mögen sich am Anfang eigentlich gar nicht. Dann irgendwann aber werden sie halt echt so Besties und überstehen also wirklich auch krasse Momente, krasse Geschichten, weil auch da geht es natürlich drum, wie lebt man eigentlich da in Nigeria? Also was sind da denn die Traditionen? Auch wieder, da waren sie wieder, ne? Also wie wächst man denn da auf? Was wird von einem erwartet? Wie werden bestimmte Dinge behandelt? Wie wird gehandelt? Ja, und das erfährt man in dem Buch sehr schön. Also man kriegt einen guten Einblick in Nigeria, über Nigeria, also man erfährt einfach sehr, sehr viel übers Land und reist mit den drei Freundinnen, also es spielt im Jetzt, weil von der einen die Tochter will heiraten, also es geht um die Hochzeitsvorbereitung und man erfährt auch da sehr viel über die Tradition, weil die heiraten zwei Tage lang, einmal traditionell und einmal wird kirchlich geheiratet, also zweimal und zweimal sind es halt eben Tage, also den ganzen Tag ist halt ein einziges Fest und sehr aufwendig und eben rasend teuer. Und während dieser Hochzeitsvorbereitung, also passiert halt viel, das fängt mit der Anreise an von den Freundinnen und hört halt bei ihren Erinnerungen auf. Also die denken halt alle zurück. Also es kreist alles logischerweise um die Braut, um Destiny, um die Tochter von Funmi. Und da wird halt einfach viel hinterfragt, ja. Also man merkt der Destiny halt an, so viel kann man glaube ich schon sagen, dass sie nicht hundertprozentig fein ist, also dass sie nicht so richtig weiß, soll ich eigentlich wirklich heiraten? Was macht denn das hier? Also es ist schon irgendwie so, sie hat sich den irgendwie schon ausgesucht, aber irgendwie ist es auch ganz geschickt. Also da spielen einfach viele Sachen so mit rein. Und das weckt halt Erinnerungen, aber eben auch stellt halt eine ganze Menge Fragen. Zumindest, ich glaube, eine von den dreien wohnt in New York. Die andere ist eigentlich die ganze Zeit immer nur in der Weltgeschichte unterwegs, aber weil sie es leisten kann. Und eine ist dort geblieben, in Nigeria. Und die treffen aber einfach immer wieder aufeinander. Und dieses Freundin bleibst du immer, ist halt wirklich eben bis zuletzt, ja. Also bis zu diesem entscheidenden Showdown in dem Buch, wo sie sich alle einfach gegenseitig immer Halt geben. Das haben sie eigentlich, seit sie sich kennengelernt haben, geben die sich halt Halt. Bei allen Entscheidungen im Leben, bei allem, was irgendwie wichtig ist. Und das ist ein tolles Buch über Freundschaft. Also auch über Nigeria, aber auch vor allem über Freundschaft, so wie die miteinander umgehen und eben nicht so easy peasy, ne? Also das ist jetzt eben diese nicht so, dass sie gegenseitig alles toll finden. Das ist ja eigentlich auch nicht Freundschaft, ne? Also ja. Freundschaft, da muss man aber sagen, ey, was hast du denn da gemacht? Was sind das jetzt bitte, ja? Oder kannst du das nochmal überdenken, die Entscheidung oder so? Dafür sind ja Freunde da, die einen so mal ein bisschen wachrütteln, oder? Und sagen, ey, nee, ist nicht alles irgendwie rosa Wolke oder so, sondern die Entscheidung ist jetzt vielleicht nicht die schlaueste oder auch mal ausflippen und sagen, wie konntest du nur, ja? Und es ist sehr, sehr emotional, geht es in dem Buch zu, also streckenweise auch gefühlt sehr laut. Also man merkt es beim Lesen, dass auch diese Emotion und dieses Überbordende ist sehr, sehr schön. Also klare Leseempfehlung, wenn man einfach mal sagt, ach, ich würde jetzt gerne mal ein Buch über Freundschaft lesen, dann ist das ein sehr, sehr schönes Freundschaftsbuch auch. Bei allem Ernst, bei allem, was da drin steckt auch, also wie gesagt.
Kann man dann auch gut seinen Freundinnen schenken zu Weihnachten?
Kann man, ja, kann man, tatsächlich. Ja, weil das, vor allem würde ich sagen, Freundinnen, die vielleicht auch Kinder haben, so, weil es wirklich auch eben darum geht, was geben wir so als Frauen eigentlich weiter, ja, also welches Selbstbild haben wir als Mütter, ist mir ja immer noch, also man ist ja deswegen kein anderer Mensch, oder? Man hat nur noch eine Rolle dazu bekommen, das fand ich wirklich toll da drin, dass man eben auch loslassen muss, ne? Dass man einfach auch anerkennen muss, ja, dass das eigene Kind ja auch eine vollkommen selbstständige Person ist, ja. Und dass man das Beste versuchen kann, das Beste mitgeben kann fürs Leben und dass man einfach auch stolz darauf sein muss, wenn das eigene Kind ganz eigene Gedanken hat, ja. Also, dass es nicht so ist, oh mein Gott, weil was auch immer da passiert, ich spoilere das jetzt nicht, aber das ist ein Punkt, ja, wo man sagen muss, boah, jetzt brauchst du aber echt Nerven wie Drahtseile, ja, um da zu sagen, ey, es ist okay, ja, es ist okay, mach das, ja, obwohl man vielleicht im Grunde seines Herzens sich vielleicht im ersten Moment anders vorstellen würde, aber dieses Bestärken, einander bestärken, also unter Freundinnen, aber auch das eigene Kind zu bestärken, indem so, ja, mach dein Ding, mach das, wenn das, es muss dich aber glücklich machen, so. Deswegen ist es sehr, sehr schön, ja.
Ja, das klingt nach einer tollen Empfehlung. Wäre wahrscheinlich auch voll was für mich.
Ja, also glaube ich auch. Ist wirklich toll, wirklich. Also das ist auch so, auch bleibt auch immer überraschend. Also es hat keine Längen oder so, sondern es passiert viel. Und man lernt die auch alle, also gut kennen, das ist ja schon mal wichtig, aber so unterschiedlich und so krass die auch streckenweise sind vom Charakter, ja, mag man die, glaube ich, sehr schnell. Also nicht jede, aber sie sind einem nah, ja?
Ja.
Also ich weiß auch, wen ich in der Geschichte gar nicht mag, wo ich gedacht habe so, hä? Was? Aber man darf sich ja dran reiben, das ist ja auch schön, oder?
Ja.
Deswegen ist es so, es hat so viele Facetten, ist ein tolles Buch. Genau. Das war meine Empfehlung zum Schluss. Und wir sagen jetzt einfach, ihr müsst diese Bücher alle haben.
Und verschenken.
Und verschenken. Hab viel Freude damit. Wir machen ganz bald wieder eine Buchgeschichte. Ja. Ich finde, mir macht das auch immer Spaß. Ich liebe das ja auch an jeder unserer Folgen, wenn die Buchempfehlung zum Schluss kommt. Ich denke, das kenne ich noch nicht, das ist voll super. Das klingt total gut, muss ich haben. Das ist wahrscheinlich der Grund für meinen Bücherstapel, der einfach unfassbar ist, ja. Aber ja, was immer ihr euch vorgenommen habt, ich habe mir vorgenommen, im nächsten Jahr in meinen Bücherstapel abzubauen. Aber ich werde nicht sagen, ich kaufe mir nichts Neues. Das ist nicht.
Also bleibt er eigentlich gleich
groß. Ja, wahrscheinlich bleibt er gleich. Oder ich lese einfach mehr. Also das ist eigentlich das Ziel, ja, dass ich mir mehr Zeit fürs Lesen nehme.
Ja, guter Vorsatz.
Das möchte ich gerne. Ein bisschen Ruhe bekommen und mehr Zeit zum Lesen haben. Ja. Also dieses Jahr war es bei mir einfach echt zu hektisch. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe dieses Jahr gefühlt, bin ich einfach zu wenig zum Lesen gekommen.
Ja, ich habe es versucht reinzuquetschen. Ich brauchte so ein bisschen, um mal abzuschalten.
Bei mir war es deshalb einfach mehr Hörbücher.
Ja gut, das hatte ich auch.
Ja. Also weil ich einfach so viel die ganze Zeit unterwegs bin, habe ich einfach deutlich mehr Hörbücher in diesem Jahr gehört als letztes Jahr.
Ja, das kann man ja auch so schön nebenbei, bei der Hausarbeit, und es gibt beim Einkaufen.
Viele so schön gelesene Bücher, einfach so toll. Also kann man auch gut, genau, so verrückt wie es ist.
Genau.
Also wir wünschen euch jetzt frohe Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund, bleibt uns treu, erzählt weiter, dass es unseren Podcast gibt und wir freuen uns einfach auf die nächste Folge. Ich weiß schon, was kommt. Du auch.
Ich auch.
Ja, sollen wir schon sagen?
Nein.
Nein, okay. Ha, lasst euch überraschen. Ist auf jeden Fall toll. Es wird auch wieder über Bücher gehen, aber nicht ausschließlich. Wir haben eine sehr interessante Person im Interview, die schon so viele Sachen gemacht hat. Ich sage nur Stichwort, sie hat einen Pilotenschein, schreibt aber auch Bücher und weiß, wie man Drehbücher schreibt und hat eine Schauspielausbildung. Also insofern, ihr seht schon ein weites, weites Feld. Seid gespannt, bleibt uns treu. Bis nächstes Jahr. Genau. Weil die nächste Folge erscheint am 1. Januar. Bis dann.
Bis nächstes Jahr.
Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.
Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.